Es ist immer ein komisches Gefühl, wenn man die Predigt anfängt und der halbe Saal verlässt, die halbe Besetzung verlässt den Saal. Der Text heute, um den es geht, das ist ein Text, der ist voller Überraschungen. Und es sind so viele Überraschungen drin, und zwar nicht, weil es irgendwie ein super unbekannter Text wäre, ganz im Gegenteil, wer irgendwie schon Kindergottesdienst durchlaufen hat, der hat den bestimmt schon zumindest gefühlte 1000 Mal gehört. Und die Gefahr ist ja bei so Texten, die so super bekannt sind, dass wir irgendwie denken, ja, kenne ich, abgehakt, hat mir nichts mehr zu sagen oder ich weiß, was da drin steht. Ich muss sagen, dieser Text, der hat mich in der Vorbereitung richtig neu gepackt und fasziniert. Der ist voller Überraschung. Und ich möchte euch einfach bitten, lasst euch darauf ein, lasst euch von Gott überraschen. Und als irgendwie klar wurde, heute ist der Gottesdienst, in dem wir auch Miri und Pascal hier einsegnen. Ich bin im Vorbereiten gedacht, der Text, der passt echt auf die beiden. Wo sitzt ihr? Ich sehe euch gar nicht. Ach, da seid ihr. Ich habe ihn eigentlich gar nicht für euch ausgesucht, aber an ein paar Stellen, glaube ich, könnt ihr in euren Dienst, passt das irgendwie richtig gut rein, aber seht selbst. Der Text steht in Lukas 5, ab Vers 17. Eines Tages, als Jesus lehrte, saßen unter den Zuhörern auch Pharisäer und Gesetzeslehrer, die aus allen Dörfern Galiläas und aus Judäa und Jerusalem gekommen waren. Die Kraft des Herrn war durch ihn wirksam, damit er heilte. Da brachten einige Männer einen Gelähmten auf einer Tragbahre. Sie versuchten, ihn ins Haus hineinzutragen, um ihn vor Jesus niederzulegen. Doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie keinen Weg fanden, den Kranken zu ihm zu bringen. Da stiegen sie auf das Dach des Hauses, deckten einige Ziegel ab und ließen den Gelähmten samt seiner Bahre mitten in den Raum hinunter, genau vor Jesus. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Mann: Mein Freund, deine Sünden sind dir vergeben. Das erregte den Widerspruch der Schriftgelehrten und Pharisäer. Wer ist dieser Mensch, der solche Gotteslästerungen ausspricht? Fragten sie sich. Niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Jesus wusste, was sie dachten. Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen? Fragte er sie. Was ist leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf und geh umher? Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte: Ich befehle dir, steh auf, nimm deine Tragbare und geh nach Hause. Sofort stand der Mann auf, nahm vor ihren Augen die Bahre, auf der er gelegen hatte, und ging, Gott lobend und preisend, nach Hause. Da gerieten alle außer sich vor Staunen und priesen Gott. Voller Ehrfurcht sagten sie: Heute haben wir unglaubliche Dinge erlebt. Das ist der Text. Super bekannt. 4 Freunde bringen ihren Freund zu Jesus. Und der Lukas, der Autor von diesem Text, steht im Lukas-Evangelium, der baut diese Geschichte meisterhaft auf. Der baut eine ganz große Spannung auf. Und diesen Spannungsbogen, den er zieht, der geht in Vers 17 los, denn er schürt da eine Erwartung. Er sagt, da sind Pharisäer, Schriftgelehrte aus dem ganzen Land. Die geistliche Elite des ganzen Landes ist versammelt. Alle wichtigen Frommen sind da und zudem ist da noch die Kraft des Herrn da, damit er heilt. Lukas baut diesen Spannungsbogen und sagt: Achtung, hier wird gleich was passieren. Und dann passieren verschiedene Dinge, aber Dinge, mit denen erstmal niemand gerechnet hätte. Und die erste Überraschung, die passiert, ist, dass wir in dieser Geschichte einen versperrten Zugang zu Jesus vorfinden. In Markus, da wird diese Geschichte auch erzählt, daher wissen wir, da wird von 4 Freunden berichtet. Da bringen diese 4 Freunde ihren Freund zu Jesus, dass er heilt. Aber sie kommen nicht zu ihm durch. Keine Chance, den Freund zu Jesus zu bringen, weil der Weg dicht ist, weil zu viele Fromme im Weg stehen. Die eigentlich dafür da sind, um auf Gott hinzuweisen, die stehen der Begegnung mit Gott im Weg. Komisch, oder? Sollte doch eigentlich andersrum sein. Und bevor wir zu schnell mit dem Finger auf die Pharisäer, weil die sind ja böse, zeigen, lass uns mal kurz überlegen, ob das heute nicht doch auch für uns zutreffen kann. Die frommen Leute, die kamen ja immer zu Jesus, um mit ihm immer und immer und immer wieder theologische Debatten zu führen, weil er nicht in ihr theologisches Konzept gepasst hat. Und ihre persönliche Theologie, die ist ihnen so wichtig, dass sie dabei den Menschen übersehen, der gerade dringend Hilfe braucht, der dringend eine Begegnung mit Jesus nötig hätte. Sie verhindern diese Begegnung durch ihre Theologie. Und ich glaube, dass jeder von uns immer wieder in dieser Gefahr steht. Jesus, der ist ja laut der Geschichte da, laut Lukas ist die Kraft Gottes da, damit er heilt. Deswegen war die Kraft Gottes da. Aber die theologischen Interessen, die stehen im Weg. Und ich glaube, das kann für uns heute mindestens in zweierlei Hinsicht der Fall sein. Die erste Möglichkeit, dass unsere Theologie im Weg steht, dass ein Mensch eine Gottesbegegnung hat, ist, dass wir vielleicht aus Angst davor, was falsch zu machen, so mit unserer Rechtgläubigkeit beschäftigt sind, die so im Fokus haben, dass sie uns unbarmherzig macht und den konkreten Mensch mit seiner Not nicht sehen. Dass wir gesetzliche Forderungen hochhalten, die Latte, über die jemand springen muss, so hoch machen, dass viele sagen, da komme ich niemals drüber, ich bin doch gelähmt, ich kann nicht springen. Das ist die erste Gefahr, dass wir Menschen den Zugang zu Jesus unmöglich machen. Dass wir das Gesetz in einer Art Gesetzlichkeit hochhalten, die wir selber noch nicht mehr erfüllen können, wenn wir ehrlich sind. Gesetzlichkeit ist eine Hürde, die verhindern kann, dass Menschen zu einer wohltuenden, zu einer heilsamen Begegnung mit Jesus kommen. Die zweite Gefahr, die ist, dass wir aus lauter falscher Barmherzigkeit, aus lauter, ja, bei niemand anecken wollen, gänzlich darauf verzichten, Forderungen zu erwähnen, die Jesus Menschen stellt, wenn er sie in seine Nachfolge beruft. Nämlich, dass sie alles hinter sich lassen sollen. Dass sie ab sofort nicht mehr Herrscher, sondern Diener sein sollen. Dass Sünde was ist, dass sie von Gott trennt. Dass sie radikal lieben und vergeben sollen. Wenn wir das nicht mehr aussprechen, dann wirkt es auf den ersten Blick vielleicht barmherziger, ist aber in Wirklichkeit nur feige und genauso schädlich. Wenn mir niemand liebevoll sagt, Achtung, ich glaube, du hast da ein Problem, guck da mal hin. Und ich merke selber gar nicht. Ist das genauso schädlich, weil es verhindert, dass Jesus in diesen Punkt meines Lebens heilend eingreifen kann. Und ich frage mich ganz oft, Daniel, wo stehst du Menschen im Weg, dass sie eine heilsame Begegnung mit Jesus haben? Auf welche Seite laufe ich Gefahr, vom Pferd zu fallen? Und ich glaube, da muss sich jeder selber prüfen, was ist das bei mir? Was sind meine Motive? Was sind meine Motive, das Gesetz hochzuhalten? Oder was sind meine Motive, nichts anzusprechen? Das ist die erste Frage, die Jesus mir durch diesen Text gestellt hat. Wo stehe ich manchmal Leuten im Weg? Wo verdunkelst du den Weg zu mir, fragt mich Jesus, anstatt ihn hell auszuleuchten. Hier im Text, im Umgang mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, da war es die Enge. Das oberste Priorität war, dass alles mit ihrem Verständnis von Rechtgläubigkeit einhergehen muss. Und das hat sie unbarmherzig gemacht. Damit haben sie den Weg dicht gemacht. Das ist die erste Überraschung des Textes. Es ist nicht der Teufel, der den Weg zu Jesus versperrt, sondern die Frommen. Dann kommt die zweite Überraschung. Und das sind die Freunde. Mir ist neulich folgende Karte in die Hände gefallen. Ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt, da steht, hättest du dich gerne selbst als Freund? Fand ich eine gute Frage. Überlegt mal kurz. Wer sagt ja? Okay, überlegt nochmal. Ehrlich gesagt, als ich diese Karte gesehen habe, dachte ich, oh ja, finde ich gut. Und dann habe ich drüber nachgedacht, dachte, es gäbe so ein paar Dinge, die würden mich bei mir als Freund auch ganz schön nerven. Also finde ich eine gute Frage. Denk da mal ein bisschen drüber nach. Ich bin mir da manchmal nicht so ganz sicher, ob ich mich gern als Freund hätte. Aber eins weiß ich. Solche Freunde wie dieser Gelähmte, solche hätte ich gern. Die völlig überraschend oder man könnte auch sagen, völlig verrückt sind. Die lassen sich nicht abhalten von irgendeinem blockierten Zugang, sondern sie steigen im wahrsten Sinne des Wortes der Kirche aufs Dach. Muss man sich mal vorstellen, was die machen. Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung, wahrscheinlich Erregung öffentlichen Ärgernisses. Die nehmen richtig, richtig Stress in Kauf. Das ist ihnen alles egal, weil sie haben eine Vision. Sie haben eine Vision, ihren Freund zu Jesus zu bringen. Und davon kann sie nichts abhalten. Und sie überlegen, was könnte der beste, der effektivste Weg sein? Und dafür scheuen sie weder Kosten noch Mühen, weder Arbeit noch Schweiß noch Stress mit dem Hausbesitzer. Und das wünsche ich uns allen, so eine Leidenschaft. Das wünsche ich mir und Pascal, so eine Verrücktheit, immer wieder neue Wege zu denken, wie können wir Menschen zu Jesus bringen. Das finde ich faszinierend. Und ich wünschte, ich wäre so ein Freund. Ich würde versuchen, nach Wegen zu finden, zu gucken, wo sind Hindernisse, warum können meine Freunde nicht glauben? Warum sind die Jesus nicht begegnet? Und dann einen Weg zu finden, drumrum, oben drüber, was auch immer. Das Interessante ist, die vier Freunde, die wussten ja nicht, funktioniert das. Die hatten keine Gelinggarantie. Es hätte ja sein können, dass dieser Rabbi Jesus sagt, Freunde, so geht man mit mir nicht um. Man nähert sich einem Rabbi respektvoll. Man setzt sich ihm zu Füßen und lauscht andächtig. Aber man lässt nicht Staub auf ihn runterrieseln. Man schwebt auch nicht wie ein Engel von oben herunter. Das macht man nicht. Raus mit ihm. Nehmt ihn wieder weg. Die hatten keine Garantie. Aber die haben es trotzdem versucht. Und die haben mich echt, das hat mich ermutigt, da nochmal hinzuschauen. Ganz konkret bei den Beziehungen, die ich habe, zu meinen Freunden, zu meinen Nachbarn. Was könnte mein Beitrag sein, dass diese Leute eine Begegnung mit Jesus bekommen? Was könnte ich tun, um diese Barrieren im Kopf, um Vorurteile abzubauen? Was könnte ich tun? Welche Dinge muss ich abreißen? Welche verrückten oder vielleicht auch welche gar nicht so verrückten Dinge könnte ich machen, damit sie eine Spur, eine Idee davon bekommen, wer Jesus ist? In dem Umfeld, in dem wir wohnen, ist es relativ simpel. Rabea und ich, wir sind gerade umgeben von Familien mit kleinen Kindern. Überforderte, gestresste Eltern, was wir auch oft sind. Und ich weiß, was in so einer Situation extrem wohltuend ist. Ich weiß, das kann ein himmlischer Moment sein, wenn jemand kommt und sagt, ich nehme dir deine nervigen Gören ab und ich koche für dich einen Kaffee. Das ist eigentlich relativ simpel. Das können wir machen. Kann ich machen. Morgen. Oder wenn ich an die knapp 500 Flüchtlinge denke, die gerade in Heidelberg gestrandet sind, die absolut die Hölle hinter sich haben. Was wird denen gut tun? Ich weiß nicht, ob das, was wir für sie tun, wenn wir werden da nachher noch ein bisschen was zu sagen, ob sie dadurch Christen werden, darum geht's erstmal nicht. Aber ich weiß, dass diese Geste, dass jemand Kosten und Mühen auf sich nimmt, ein Dach abzudecken für sie, das wird sie berühren. Hundertprozentig. Das wird sie vor Jesu Füße legen. Wir werden Kleider für sie sammeln. Die brauchen ganz dringend Kleider und Schuhe, Spielsachen für die Kinder. Werden wir nachher noch mehr zu sagen. Ich habe einfach, ist Timon da? Da ist er. Wenn ihr Fragen habt, wie man diesen Menschen dienen kann, Timon ist im Vorstand vom Asylarbeitskreis. Sprecht ihn. Einmal bitte aufstehen. Genau, wenn ihr nachher sagt, Mensch, wie kann man da auch praktisch längerfristig sich engagieren? Sprecht Timon an. Was aus dem wird, was wir tun, wissen wir noch nicht. Aber das ist dann auch Gottes Sache. Mein Gebet ist es, dass Jesus mich, dass Jesus uns zu solchen Freunden macht. Und ich wünsche uns auch allen solche Freunde. Vielleicht noch eine kleine Randnotiz. Wenn du gerade denkst, wenn ich so von diesen Freunden höre, solche Freunde habe ich gar nicht. Leider. Ich glaube, was dazugehört, um solche Freunde zu bekommen, ist, dass wir unsere Trage zeigen. Dass wir aufhören, Fassaden zu errichten, wie gut uns geht, wie prima alles ist, wie problemfrei alles ist, wie super unsere Ehe läuft, wie super das mit den Kindern klappt und so weiter und so fort. Dass wir das aufhören, so zu tun. Und sondern zugeben, hey, weißt du was, in dem einen oder anderen Bereich bin ich angewiesen auf Hilfe. Ich bin darauf angewiesen, getragen zu werden. Wenn dieser Gelähmte seinen vier Kumpels gesagt hätte, bei mir ist alles prima, das ist schon so okay, lass stecken, ich habe kein Problem. Es hätte vermutlich nie eine Dachsanierung gegeben. Ich kann sagen, okay, bei dem war es irgendwie offensichtlich, ist bei uns nicht immer so, aber ich bin überzeugt, dass wenn wir in Beziehungen, die wir haben, in Freundschaften das zulassen, unsere Tragen, unsere Bahren, auf denen wir manchmal liegen, zu zeigen, unsere Schwächen zeigen. Zeigen, wo wir gerade am Kämpfen sind. Wo wir Schwierigkeiten haben, dass da diese Mega-Chance besteht, dass wir Wunder erleben. Dass wir erleben, dass wir plötzlich getragen werden, wo wir selbst nicht gehen können. Ich möchte euch Mut machen in Freundschaften, in eurem Hauskreis. Auch mal weg vom vielleicht Bibel, Predigt, Nachgespräch, was auch immer so gut das ist. Immer wieder hin, auch dahin, wo ist die Trage? Wo bin ich gerade am Kämpfen? In meiner Beziehung zu Jesus, in meiner Ehe, was auch immer. Wo bin ich gerade alleine unfähig? Und wo brauche ich ein paar Leute, die mich tragen, die mit mir gehen, auf dem Weg heil zu werden? Die Freunde, die tragen und sie wollen, dass ihr Freund von Jesus geheilt wird. In der Geschichte ist es die dritte dicke Überraschung. Ihr erinnert euch, am Anfang der Geschichte heißt es ja, die Kraft Gottes war da, damit Jesus heilt. Jetzt schwebt dieser Gelähmte vor Jesus nieder, landet da und die Erwartung ist, jetzt kommt's. Es wurde gesagt, die Kraft ist da, dass er heilt, jetzt ist er da, jetzt kommt die Heilung. Das macht Jesus nicht. Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Bam. Einfach so. Und das ist dieser Geschichte ein absoluter Knackpunkt. Jesus, der treibt es hier wirklich auf die Spitze. Das muss man mal ganz sagen. Mir tun manchmal echt diese Pharisäer und Schriftgelehrten, die tun mir echt leid. Die können Jesus gar nicht anders als missverstehen. Die müssen fast zwangsläufig an ihm Anstoß nehmen. Was Jesus hier nämlich macht, ist eine echte Provokation. Er praktiziert Gnade in Reinform. Er vergibt ihm seine Sünden. Was das heißt ist, er nimmt ihn ganz an. Der sagt, über dir steht nicht mehr Chaos, noch Krankheit, noch Verdammnis, noch sonst irgendwas. Denn ich spreche den göttlichen Shalom, den göttlichen Frieden über dir aus. Alles ist okay. Du bist okay. Ich nehme dich an, Gott nimmt dich an. Und für die Frommen ist es Gotteslästerung. Für sie ist klar, hier wird wirklich eine Grenze überschritten. Da wird eine Grenze überschritten. Denn Sünden kann doch nur Gott vergeben. Und dafür gibt es einen genau festgelegten Weg. Da gibt es ein Protokoll für, das beinhaltet Reue, Opfern im Tempel, an Priester und so weiter und so fort. Aber Gnade, Sündenvergebung, das geht nicht einfach so. Wo kommen wir da hin? Wo kommen wir dahin, wenn Gnade so verschleudert wird? Was denkt der denn eigentlich, wer er ist? Auf den ersten Blick ist es gar nicht so radikal für uns. Für uns klingt das nicht so radikal. Wir sind ja gewöhnt, dass Jesus für Gnade steht. Wir sind es gewöhnt, dass Jesus dafür zuständig ist, dass er Sünden vergibt. Aber schaut nochmal kurz in den Text. Vielleicht können wir den nochmal kurz zeigen. Jawohl. Nee, nochmal eins zurück. Danke. Was steht da? Es ist äußerst bemerkenswert, was da steht, beziehungsweise was da nicht steht. Was ist denn Grundlage für Jesu Sündenvergebung hier? Hat der Gelähmte bereut? Hat er darum gebeten? Bitte vergib mir. Hat er geglaubt? Müssen wir alles nicht. Es steht nichts dazu da. Lukas, der schreibt bewusst nichts zu all diesen Fragen. Und bei Matthäus und Markus, wo die Geschichte auch steht, ist es genauso. Dieser ganze Aspekt, der wird komplett ausgeklammert. Aber worin sich alle drei Evangelisten einig sind, das ist bei ihnen wortwörtlich gleich, bei allen steht, als Jesus ihren Glauben sah, sagte er, deine Sünden sind dir vergeben. Radikaler kann man Gnade nicht demonstrieren. Jesus, der schaut nach oben in vier verschwitzte Gesichter. Und er sieht durch Hoffnung, er sieht durch den Staub Hoffnung und Glauben. Und dann schaut er diesen Mann an, der vor ihm liegt und sagt, du bist angenommen. Ganz, ganzheitlich. Er sieht nicht nur den Körper und das Gelähmtsein, er sieht ihn als ganzheitliches Körper, Seele, Geistwesen und sagt, in deiner Ganzheit bist du angenommen bei Gott. Man könnte jetzt aufgrund von dieser Stelle auf die Idee kommen, irgendwie eine neue Heilslehre zu konstruieren, dass man andere Menschen in den Himmel glauben kann. Zum Beispiel, dass der Glaube der Paten ausreichend wäre, sozusagen für das Kind. Das wäre schlechte Theologie. weil es mit dem Gesamtzeugnis der Schrift nicht übereinstimmt. Darum ging es den Autoren hier auch gar nicht. Ihnen ist wichtig festzuhalten, dass Jesu Gnade radikal war. Luthers sola gratia, allein die Gnade, die kann man kaum irgendwo deutlicher zum Ausdruck bringen als hier. Nichts hat er gemacht. Und Jesus ist ihm gnädig. Und das kann er sein, weil er Gott ist, weil er souverän ist und Freiheit hat, Gnade zu verteilen. Gnade, die einen so überraschend trifft, die macht was mit einem. Die verändert die Beziehung zu dem, der mir diese Gnade gewährt hat. Letzte Woche hatten wir Gemeindeleitungssitzung, die ging etwas länger mal wieder. Wir waren, habe ich hier das Haus verlassen, einmal aufgeräumt und fahr los nach Hause und dann sehe ich Polizei da vorne und fuhr hinter der Polizei und dann fuhr die rechts ran und ich dachte schon, oh, das wird nix. Und ich fahre an denen vorbei und dann haben sie sich direkt hinter mich gesetzt und mich rausgewunken. Führerschein, Fahrzeugpapiere. An sich keine schlimme Sache nachts um eins. Wenn man alles dabei hat. Ich hatte nur den Führerschein, meine Fahrzeugpapiere hatte ich leider nicht dabei. Hab das gesagt, hab wie wild das ganze Handschuhfach durchwühlt, Panik. Ihr kennt das vielleicht, dieses Gefühl. Hab irgendwann gesagt, es tut mir leid, ich habe sie nicht dabei. Ja, wo kommen Sie denn her um diese Zeit? Hab ich gesagt, ich bin Pastor, ich komme gerade aus einer Gemeindeleitungssitzung. Um diese Zeit? Machen Sie das öfters so lang? Dann habe ich gesagt, ja, leider. Sie Armer. Und dann haben sich die zwei Polizisten kurz gegenseitig angeguckt, haben sich zugenickt und gesagt, Sie sind gestraft genug, fahren Sie nach Hause. Irgendeinen Vorteil muss man als Pastor haben. Was das gemacht hat mit mir ist, ich hätte die am liebsten umarmt, aber das hätten sie mir vielleicht falsch ausgelegt, ich habe es gelassen. Aber Gnade, wo man sie vielleicht erstmal nicht erwartet, Barmherzigkeit an der Stelle, wo man sie erstmal nicht erwartet, die macht was mit mir. Die verändert meine Beziehung zu diesen Menschen. Überraschende Gnade, die verändert tausendmal mehr als Zwang, als Regeln, als Gesetz. Paulus, der drückt das in Römer 2, finde ich so toll, als er sagte, begreifst du nicht, Mensch, dass Gottes Güte es ist, die dich zur Umkehr bringen will? Es ist nicht die Strenge und Gesetz und Strafe, sondern es ist seine Güte. Die Frommen, die kommen mit so viel Gnade nicht zurecht. Und anstatt sich mit dem Mann zu freuen, dass er angenommen ist, sehen sie das theologische Problem. Und Jesus durchschaut das und sagt, okay, ihr denkt jetzt, das ist Gotteslästerung. Was denkt ihr, was ist schwieriger? Es ist schwieriger, jemand zu sagen, hey, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu diesem Gelähmten zu sagen, steh auf und lauf heim. Und jeder würde sagen, natürlich, die Sache mit dem Gelähmten ist natürlich viel schwieriger, was nicht stimmt. Den Menschen zu heilen, hat Jesus ein Wort gekostet. Sünden zu vergeben, sein Leben. Aber das eine, das ist direkter sichtbar. Und deswegen sagt er, damit ihr wisst, dass das von mir mit dieser Annahme und Sündenvergebung und Gnade, dass das nicht einfach nur schöne Worte sind. Deswegen gebe ich euch was Sichtbares dazu. Deswegen zeige ich euch, welche Vollmacht Gott mir gegeben hat. Und dann heilt er ihn. Das eigentlich hat ja das eine hier mit dem anderen gar nicht zwingend was zu tun. Es gab zu der Zeit, es berichtet von mehreren Wunderheilern, die umhergezogen sind und irgendwie, wie auch immer, Menschen anscheinend geheilt haben. Aber keiner hatte die Macht, Sünden zu vergeben. Jesus weiß aber, dass wir Menschen oft sichtbare Dinge brauchen, um das Unsichtbare irgendwie fassen zu können. Ohne dass mir Christen gnädig begegnen, werde ich es wahrscheinlich nie schaffen, an einen gnädigen, unsichtbaren Gott glauben zu können. Diese Welt, die braucht sichtbare Gnadenerweise, um auf diese unsichtbare Realität ansprechbar zu sein. Radikale Gnade, die verändert diesen Mann. Als ihm diese Gnade begegnet und er geheilt wird, der packt er seine Trage zusammen, geht nach Hause, zurück in sein Umfeld und er verherrlicht Gott. Er bringt Gott Dank dafür, dass er sich ihm gnädig gezeigt hat. Jetzt kommt noch die letzte Überraschung, ist die der Freunde. Die Freunde, die wollten ja, in Anführungsstrichen, einfach nur, dass ihr Freund gesund wird. Die wollten ihm was Gutes tun. Und sie machen verrückte Sachen, alle mit dem Ziel, dass Jesus ihrem Freund gut tut. Und jetzt wird aus ihren, ich sag mal, irdischen Bemühungen, aus dem Profanen, was sie da machen, entsteht plötzlich was ganz anderes. Das Ganze bekommt plötzlich eine geistliche Dimension. Auf einmal geht es um Sündenvergebung, um Gnade. Und das Ergebnis, der letzte Vers von dem Text ist, alle staunten und lobten Gott. Was Irdisches bekommt plötzlich eine geistliche Dimension. Dicke Überraschung. Wobei es das eigentlich gar nicht sein müsste. Immer wieder widerspricht die Bibel dieser Vorstellung, dass es einen irdischen Bereich gibt, der losgelöst ist von der geistlichen Dimension. Nur ein Beispiel. Abraham, der macht eines Tages ein Essen für 3 Fremde. Und während die sowas Profanes machen wie Essen, ja, schneiden, aufpieken, Mund stecken, kauen, schlucken, während die das machen, was ganz Profanes wie Essen, in der Geschichte auf einmal dreht sich's und plötzlich sitzen nicht mehr 3 Männer am Tisch, sondern Gott, höchstpersönlich. Aus was ganz Normalem kommt auf einmal die geistliche Dimension zum Vorschein. Oder Jesus, der bringt es, finde ich, sehr gut auf den Punkt, wenn er sagt, wenn ihr einen Hungrigen speist, wenn ihr einen Nackten bekleidet habt, dann habt ihr nicht einfach nur was Gutes getan, was Irdisches, sondern das hat eine höchst spirituelle Komponente, denn ihr habt es mir getan. Ich war im Hungrigen, ich war im Nackten, im Gefangenen, im Kranken, ich war in ihm gegenwärtig, ich höchstpersönlich. Was ich daraus lerne, ist, unterschätze nie, was deine kleine Handlung bei deinem Freund auslösen kann. Das Handeln von den Freunden hier im Glauben, das hat für ihn alles verändert. Eine Geschichte voller Überraschung. Ich fasse zusammen. Überrascht, weil man als Frommer wohlmeinend den Weg zu Jesus versperren kann. Lasst uns da aufeinander achten, uns gegenseitig ansprechen, wenn uns da was ausfällt, dass wir den Weg, wenn wir den Weg zu Jesus versperren, anstatt ihn weit und einladend zu machen. Das zweite war überrascht von verrückter Freundschaft, die alles für den anderen gibt. Lasst uns zu Freunden werden, die sich tragen lassen in aller Schwäche und zupacken. Verrückte neue Wege gehen, wenn es darum geht, Menschen zu Jesus zu bringen. Das dritte war überrascht von radikaler, bedingungsloser Gnade, die den anderen annimmt und ihm einfach nur gut tut. Lasst uns diesen Wesenszug Gottes erleben und widerspiegeln in unseren Begegnungen. Und zu guter Letzt, überrascht von dem, was Gott aus unseren menschlich-irdischen Hilfsversuchen machen kann, wenn wir sie für ihn machen. Ich wünsche euch ganz viele überraschende Momente, dass ihr Menschen überrascht und dass ihr von Gott überrascht werdet. Gott segne euch. Amen.